Ja, ich habe mich in meinen Beiträgen in dem Buch vor allem auf die Geschichte der AKP und dann mit dem Fokus auf die Klassenkämpfe, also die wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der AKP-Ära und die Klassenkämpfe und beziehungsweise den Klassencharakter ihrer Wirtschaftspolitiken konzentriert. Ja, wenn man sich jetzt quasi die AKP anschaut, würde ich sagen, man muss so drei Blickpunkte in Blick nehmen, logischerweise. Einmal den im historischen Background, also den politischen Islam als eine eigenständige Tradition der Politik in der Türkei. Zum anderen natürlich ganz zentral die Klassenkämpfe der 70er und dann nochmal bestimmte sehr wichtige Entwicklungen in den 90er Jahren und dann haben wir die AKP, die quasi aber als Endpunkt diesem geschichtlichen Background dann entsteht. Der wichtigste geschichtliche Background ist für mich festzuhalten oder sich nochmal klar zu machen, dass die Türkische Republik und die Revolution, mit der sie gegründet wird, weil dieser Unabhängigkeitskrieg ist ja gleichzeitig und die Kemalisten verstehen sich ja auch als Revolutionäre, die das Erbe des Osmanischen Reiches abschaffen und eine ganz andere Nation, einen ganz anderen Staat erschaffen wollen, dass das eine Revolution gewesen ist, die sich jetzt so mit Revolutionen in Europa nicht vergleichen lässt, sondern am allerletzten mit der französischen, weil das ist immer so der klassische Vergleich, ja, zu sagen, das waren halt die Jakobiner der Türkei, die Kemalisten, sondern das ist eine Revolution, die auch aufgrund der Klassenbasis, auf der sich aufbaut, nicht auf einer Industriebourgeoisie aufbaut oder einem revolutionären Handwerk oder so oder revolutionären Händlern, das ist ja so ein Amalgam in England, sondern tatsächlich auf reaktionären Teilen und zwar sehr schwach ausgebildeten so Handels- und Wucherkapital, das sich dann ja noch im Zuge des Krieges ja mit dem Raubmord und dem Genozid an den Armeniern, Vertreibung der Griechen, der Juden und so, da gibt's ja, werden ja nicht nur die Armenier ausgerottet quasi, darüber bildet. Und die Kemalisten entscheiden sich ja explizit quasi dagegen, diese Revolution anders zu führen, nämlich quasi mit einer Ermächtigung popularer Kräfte, also der Bauern und der Proletarier oder so. Ja. Du hast ja die Grüne Armee quasi als Beispiel ins Feld geführt. Das sind ja quasi, wenn man will, sind das ja Islamisten im Prinzip. Ja? Aber halt bolschewistische Islamisten. Ja. Wenn die sich quasi durchgesetzt hätten, dann hätten wir heute eine ganz andere Tradition des politischen Islams. Dann hätten wir vielleicht auch eine Reformation gehabt quasi des Islams. Und ich denke, das ist deswegen auch nicht als Problem des Islams oder so zu verstehen, sondern tatsächlich als ein Problem der Art und Weise, wie diese moderne Gesellschaft in der Türkei entstanden ist. Also diese kemalistischen Revolutionäre, die haben diese Revolution gemacht auf Grundlage quasi einer reaktionären Klassenkonfiguration und ohne eigenständige Beteiligung der popularen Kräfte. Deswegen ist auch auch das revolutionäre Gedankengut zum Beispiel immer eine sehr beschränkte und sehr elitäre Ideologie gewesen, die sich auch bis quasi nach Anatolien, also ins Kernland quasi der Türkei, auf eine ideologische Art und Weise eigentlich nicht durchsetzen konnte. Das wussten die auch selber. Deswegen haben die ja auch selber ein Amt für religiöse Angelegenheiten gegründet. Also es wurde von Mustafa Kemal, also dem Erzfeind des Islams im Prinzip, der hat das Amt für religiöse Angelegenheiten gegründet, worunter man auch die ganzen alten, also nicht die führenden Kader, aber alte quasi aus der Ulema-Tradition, also der altislamischen Tradition im Osmanischen Reich kommenden Elite-Kader mit aufgenommen hat. Das heißt, eine Kontinuität des Islams als einer ideologischen und kulturellen und soziologischen Entität wurde mit der Revolution und der Art und Weise, wie sie gelaufen ist, schon gesetzt. Und dadurch, dass eben dieses revolutionäre Gedankengut immer auch etwas Elitäres geblieben ist. Dann, wenn man sich das anschaut, als eigenständige Partei bildet sich das in den 60er Jahren raus mit dem großen Mentor eigentlich des politischen Islams überhaupt, auch der Lehrer von Erdogan und Dolak Gül und all diesen Islamisten, die sind eigentlich Schüler, wenn man so will, von Necmettin Erbakan. Und das Spannende ist, der gründet sich ja quasi als eine Abspaltung von einer Abspaltung der CHP. Das ist zum Beispiel auch so eine ganz, also eine Eigentümlichkeit der Politik in der Türkei, dass viele Parteien, also bürgerliche Parteien, also Parteien der Eliten, sich als Abspaltungen aus der CHP heraus entwickeln. Das hat eben auch was mit der Art und Weise zu tun, wie diese Revolution in der Türkei stattgefunden hat, nämlich auf eine despotische Art und Weise, so, ja, sodass du keine großen eigenständigen politischen Traditionen hast, außer den Linken. Und eben diesen politischen Islam, der sich in den 60ern als eine Abspaltung von der liberalen Abspaltung der CHP noch einmal abschaltet. Mit der Kritik, und das ist eigentlich spannend, sich das anzugucken, weil da teile ich die These von Sungur Savran, der sagt dann immer, man muss sich angucken, wie quasi politische Bewegungen entstanden sind, dann sieht man auch ihren Klassencharakter. So, und dieser Necmettin Erbakan, der vertritt halt die Handelskammern und damit vor allem halt kleine und mittlere Unternehmen in Anatolien und sagt, auch die liberale Partei vertritt unsere Interessen nicht mehr, dem wird jeder Weg verbaut, dass er in dieser liberalen Partei aufsteigen kann. Also sagt er, ich gründe quasi meine eigene Partei mit eigener Ideologie, mit dem Fokus quasi auf das kleine und mittlere Unternehmertum Anatoliens. Da entsteht dieser, also der politische Islam als eine eigenständige Tradition. Du hast natürlich auch andere, so sektenförmige, viele kleine sektenförmige islamische oder islamistische Organisationen oder so. Aber ich würde doch sagen, ausschlaggebend war erst einmal der Necmettin Erbakan. Dann hast du die, ich springe nach vorne, die Klassenkämpfe der 70er Jahre, würde ich sagen, insbesondere sind wichtig für den politischen Islam. Ihr habt das ja schon genug ausgeführt, ja, eine sehr starke Arbeiterinnenklasse, die auch quasi so die letzten Jahre der 70er bis zu, also nur die ganze Zeit wirklich streiken konnte und alle möglichen Betriebe lahmgelegt hat. Wo du schon quasi die Kapitalverbände hast, Großkapitalverbände, Tüsiyat, ist so quasi so eine Mischung aus BDI und BDB, wenn man das jetzt so in Deutschland vergleicht, mit der Bund Deutscher Industrie, Bund Deutscher Banken. Wir haben einen Verband, der das quasi beides miteinander kombiniert, Tüsiyat heißt der. Ja. Der beschwert sich dann schon in den 70ern, das ist totales Chaos, wir müssen weg mit diesem Chaos, wir brauchen auch eine ganz andere Wirtschaftsmodell, nicht so starke Gewerkschaften, nicht so krass starke Industrialisierung. Wir brauchen quasi das, was wir heute eine neoliberale Exportökonomie nennen würden. So, die legen da halt ihre Programme vor und das, genau, ihr habt es ja eh ausgeführt, das Militär schätzt dann halt gegen Ende der 70er die Situation als eine Krise quasi des Staates ein und putscht dann in diesem Sinne. Du hast aber davor schon, du hast jetzt die Gladio genannt, ja, hast du lauter so Vereine für den Kampf gegen den Kommunismus. Und das ist ganz spannend, weil all diese Islamisten, inklusive der Fethullah Gülen, die beginnen zum Teil ihre Karrieren in diesen Vereinen für den Kampf gegen den Kommunismus. Die sind von der CIA gesponsert, aber ich würde eben sagen, dass der politische Islam, auch der Reaktionäre, eben auch eine gewisse eigenständige Geschichte und Tradition in der Türkei hat und der CIA fördert das halt und baut da halt darauf auf, um den Kommunismus zu bekämpfen. Darüber werden die groß oder größer. Ja, dann findet der Putsch statt. Und genau, es ist halt offensichtlich, dass der Putsch stattfindet, um diese Klassenkämpfe, um den Riegel vorzuschieben und den Neoliberalismus quasi forciert durchzudrücken. Es ist auch eigentlich, es gibt so einen ganz berühmten Brief des größten Großindustriellen damals, Vehbi Koç. Das ist also so, ihr müsst euch vorstellen, wie Quandt oder so. Ja. Und der schreibt halt einen Brief an den Putschistenchef. Und der Brief ist uns ja auch überliefert. Und der sagt halt also quasi, toll, dass ihr das gemacht habt, ja, zu putschen. Passt vor allem auf Kurden, Armenier und Kommunisten. So. Und es ist ganz spannend, weil er dem dann auch Tipps gibt und sagt, die Arbeiter, ich sehe schon die Arbeiter in unseren Fabriken, sie wollen sich wieder gewerkschaftlich organisieren, zerschlagt schnell die Gewerkschaften und baut gelbe Gewerkschaften auf. Also das schreibt er alles in seinem Brief an diese Militärführung. Und die übernehmen dann tatsächlich so eine ganz krude Ideologie eigentlich, türkisch-islamische Synthese heißt das. Das ist auch etwas, was in den 70ern dann so von aber eher so rechtsnationalistischen Eliten so entwickelt wurde, Anfang der 70er, auch alles quasi gegen den Kommunismus. Und diese Militärführung übernimmt diese Ideologie und fängt an, die halt auch in die Erziehungspläne und so zu implementieren. Ja, also wo dann halt gelehrt wird, der Islam ist halt quasi ein Bestandteil des Türkentums, der türkischen Geschichte und so. Und quasi fördert damit den politischen Islam, um das Vakuum zu füllen, was die Linke dann notwendig hinterlässt, auch in den Vierteln oder so, nachdem sie eben durch diesen Militärputsch zerschlagen wurde. Ja. Das sind auch so die Jahre, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo die AKP das macht eigentlich, oder die Vorläuferparteien der AKP, dieser Necmettin Erbakan, den ich euch schon genannt habe, heißt dann Refah-Partisi dann, das macht, was eigentlich so extrem ausschlaggebend war, auch für den Sieg der AKP dann später, nämlich die arbeitet in den Vierteln. So, ihr habt so den Eindruck, das ist immer noch so das, was so sehr unterschätzt wird beim Aufstieg der AKP. Ne? Die geht in die Viertel rein, macht Armenpflege, Ja, also quasi in Differenz zu der kemalistischen Tradition. Adil Düsan, klar, gerechte Ordnung ist auch so ein anderes ideologisches Fragment, aber vor allem, dass sie in die Armenviertel reingehen und Arbeit mit denen machen, Almosen verteilen, kommunale Strukturen aufbauen. Und so. Also das, was so eigentlich Linke klassischerweise eventuell auch gemacht hätten, wenn sie quasi nicht durch den Putsch zerschlagen gewesen wären. Ja, das ist so das, wo sie ihre Basisarbeit machen, die sie, würde ich sagen, zum Teil bis heute tatsächlich noch trägt. So, dann hast du das Intermezzo gegen Ende der 90er Jahre, 96 bis 97, ist dieser Necmettin Erbakan, den ich euch jetzt genannt habe, der Mentor von Erdogan und so weiter. Der wird dann Ministerpräsident, ja, der so mit was 27% der Stimmen oder so, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, also damals sind die schon extrem stark, stellen den Ministerpräsidenten und der wird dann quasi innerhalb eines Jahres, innerhalb von 11 Monaten oder so vom Militär weggeputscht. Ja, das ist dann das Jahr 1997. 2002 AKP an die Macht. Ja, was ist in diesen wenigen paar Jahren geschehen? Ich würde sagen zwei Sachen. Zum einen, die erste Lehre, die man daraus ziehen kann, ist ja, also einerseits die Militärs, die fördern diesen politischen Islam, ja, und machen das auch, damit sie die Lücken ausfüllen, die die Kommunisten und Linken und so hinterlassen haben und damit auch keine neue kommunistische Alternative mehr entsteht. Aber die sind halt auch kein Schoßhund. So, ja? Die nehmen dann halt an Fahrt auf, haben ihre eigene Vorstellung davon, wie diese Türkei strukturiert werden soll und kommen dann schon zum Teil außer Kontrolle. So, ja? Dass dann das Militär einschreitet und sagt, so nicht. So, das ist die erste Lehre. Dann, in diesen paar Jahren spaltet sich diese Partei in zwei, diese der Fachpartisse. Und die AKP gründet sich 2001, glaube ich. 2001, kurz ja. Bevor sie an die Macht kommt, wird sie überhaupt erst gegründet, inmitten der schwersten Wirtschaftskrise, zweitschwersten wahrscheinlich mittlerweile, wenn man es mit der heutigen vergleicht. Ja. Also eine der schwersten Wirtschaftskrisen der Türkei, bildet sie sich. Und wenn man sich eben auch anguckt, ideologisch, ja, sieht man, also um Erdogan und Abdullah Gül, all die Leute, die wir heute quasi kennen, die spalten sich ab und der Necmettin Erbakan, der bleibt bei der alten Partei und stirbt dann als einsamer alter Mann und keiner erinnert sich mehr an ihn, obwohl er quasi eigentlich der Gründungsvater dieses politischen Islams ist. So, und wenn man sich quasi die Ideologie der AKP anschaut, im Unterschied zu Erbakan, dann stellt man fest, Erbakan hat so noch so eigentlich so klassisch 60er-Jahre-Vorstellungen, ja, Schwerindustrialisierung, nationales Programm, protektionistisch, Lostrennung von der NATO, Lostrennung von G8, Aufbau einer islamischen D8, ja, also D8, das sind schon sehr visionäre, sag ich mal, Vorstellungen, ja, die dann natürlich dem türkischen Kapital, dem türkischen Militär, das halt quasi NATO, in die NATO dann vollständig integriert ist in diesen 90er Jahren, nicht entspricht, sodass sie den relativ einfach wegputschen können. Die AKP, guckst du dir an, vor allem die ersten Jahre, EU-Beitritt, USA, NATO, Neoliberalismus, ganz kurz zusammengefasst. Ja. Und du hast quasi so vor allem die ersten 5 Jahre, 2000 bis 2007, das ist so mittlerweile so ein geflügelter Satz geworden, ja, 2002 bis 2007 haben wir Geschichte geschrieben. Mhm. Ja. Das sagt zum Beispiel dieser TÜSİAD, dieser größte Unternehmerverband. Wenn er die AKP kritisiert, dann sagt er immer 2002 bis 2007. Da haben wir Geschichte geschrieben. Lass uns doch wieder quasi so sein wie damals, weil das waren so die Jahre, die ersten paar Jahre, wo, und da würde ich sagen, das hat quasi die AKP zumindest auf Elitenniveau ihre Stärke gegeben, sodass sie nicht weggeputscht werden konnte, hat sie am allererfolgreichsten eigentlich den Neoliberalismus in der Türkei umgesetzt im Vergleich zu den Regimen seit 1980. Ja, ich habe so ein paar Statistiken drin, ich also langweile euch jetzt nicht mit Zahlen, aber wenn man sich so Privatisierungen, Kapitalflüsse, also ausländische Kapitalflüsse, wenn man sich das quantitativ anschaut, dann ist die AKP-Ära vergleichslos eigentlich. Ja. Seit 1980 ist irgendwie das Zehnfache an Privatisierung oder so und das Zwanzigfache an Kapital.
68,5 Milliarden Dollar alleine in den ersten 10 Jahren.
Und natürlich auch viele unterschiedliche Reformen des Arbeitsrechts, ja, die eigentlich überhaupt die Flexibilisierung, also das, was man dann halt so euphemistisch Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen bezeichnet, die das umgesetzt haben. Ja, also Subunternehmertum oder so. Ja, das ist in der Türkei also eigentlich so eine Erscheinung der letzten Subunternehmer. Genau, dann hast du natürlich nicht die normalen Arbeitsrechte, die du als Normalangestellter hast. Ja? Und darin ist die AKP in einer solchen Art und Weise erfolgreich, dass in den Jahren so 2006, 2007, da formiert sich ein Widerstand gegen die, also innerhalb der Eliten, der klassisch-nationalistisch-militärischen. Und ich würde sagen, die haben offensichtlich eine Putschvorbereitung gemacht, also ich schon in den Jahren 2006, 2007, haben aber die gesellschaftliche Unterstützung dafür nicht gekriegt. So. Und die damals waren noch schlau genug zu wissen, okay, wenn wir keine gesellschaftliche Unterstützung für einen Militärputsch haben, dann machen wir den auch nicht. Und haben es dann auch sein lassen, weil es gab auch Erklärungen von der EU, ja, es gab auch Erklärungen von Tüssiat, die alle gesagt haben, rechtmäßige Regierung, nicht intervenieren. So. Und das heißt dann quasi übersetzt, wir unterstützen keinen Militärputsch. Mhm. So, ja. Das sind all die Sachen, die der AKP auf Elitenniveau die Zustimmung gegeben haben. Ja, dann auf der Seite quasi, oder was uns vielleicht mehr interessiert, für was das für die Arbeiter und Arbeiterinnen bedeutet hat, war das natürlich ein Graus. Du hast eine stagnierende Reallohnquote, beziehungsweise auch die Statistiken zu Reallöhnen sind nicht, auf die kann man sich nicht verlassen, aber vermutlich sind die stagnierend bis fallend. Du hast jedenfalls die Lohnquote fällt. Die Unsicherheit oder das Nicht-Einhalten von Schutzbestimmungen am Arbeitsplatz sorgt regelmäßig für das, was wir quasi Arbeitsmorde nennen, also auch nicht Arbeitsunfälle, sondern Arbeitsmorde, weil die quasi strukturell herbeigeführt werden dadurch, dass Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden. Logischerweise immer in der Bauindustrie oder im Metallsektor oder so. Ja? Sodass du also in den ersten 10 bis
ja, Bergbau auch.
Bergbau, klar. In den ersten 10 bis 15 Jahren hast du über 10.000 quasi Arbeiterinnen gehabt, die gestorben sind wegen solchen Unfällen. Dann hast du eine Arbeitslosigkeit, die eigentlich konstant ist und mittlerweile wegen der Wirtschaftskrise natürlich steigt. Also immer so die reale Quote ist so zwischen 14 bis jetzt nimmt sie halt immer weiter zu, so an die 19%. Das heißt, du hast halt das, was man in den Wirtschaftswissenschaften Jobless Growth nennen würde. Ja, also ein Wirtschaftswachstum ohne Beschäftigungswachstum. Weil das hat ja offensichtlich stattgefunden. Das ist ja auch immer das, was quasi die Propaganda der AKP ist. Guckt euch das Wirtschaftswachstum unter uns an. Das ist doch quasi vergleichslos. Stimmt, aber ohne quasi Beschäftigungszuwachs. Und du hast einen hohen Grad der Informalisierung. Also der liegt so bei 30-40%. Das schwankt immer und auch die Angaben der unterschiedlichen Ämter ändern sich. Aber jedenfalls eine sehr hohe Anzahl an Leuten, die unregistriert arbeiten. Dadurch haben sie natürlich auch, können sie nicht gewerkschaftlich vertreten werden, haben keine Sozialrechte, können nicht irgendwie klagen oder sonst irgendetwas. Ja, 30-40%, das ist eine sehr hohe Zahl. Ja, wie die AKP trotzdem geschafft hat, quasi die Hegemonie auch unter diesen Leuten zu erringen, ist jetzt ein komplexes Thema. Ich würde quasi ein paar Schlaglichter nur drauf werfen, die quasi ins Auge fallen. Zum einen, du hast so eine enorme Ausweitung von Krediten überhaupt, ja, des Privatsektors, nicht so sehr des staatlichen Sektors, mittlerweile wegen der Wirtschaftskrise, aber quasi die ganzen Jahre davor. Ausweitung der Verschuldung des Privatsektors und der Haushalte. Also das ist auch um das quantitativ 10-20-fache oder so gestiegen.
Ich habe eine Zahl. 2003 war die Haushaltsverschuldung lag bei ca. 8,5 Milliarden Dollar. 2013 bei fast 150 Milliarden der privaten Haushalte.
Also ein x-facher Anstieg und auch wenn man sich das quasi empirisch detailliert anschaut, dann sind das oft so Kredite für Nahrung, Kleidung, solche Sachen, ja, also so Alltagsgüter, so, ja. Damit, mit dieser kreditbasierten Konsumtion wird quasi der Einbruch der Löhne bis zu einem gewissen Grad kompensiert. Dann hast du eine sehr große Ausweitung der das, was in der Türkei als Sozialsystem da ist, ja, also nach Angabe quasi der türkischen Ämter sind so an die 10 Millionen Leute abhängig von Geldzuweisungen, staatlichen Geldzuweisungen. Die sind jetzt aber auch nicht, die sind nicht so geregelt wie hier in Deutschland, dass du halt einen Rechtsanspruch hast auf Arbeitslosengeld, entweder ALG 1 oder ALG 2, sondern quasi die vom Gouverneur eingesetzten Leute entscheiden, je nach quasi, wie sie gerade Lust und Laune haben, ob du eine gewisse Unterstützung bekommst oder nicht. Das heißt, da entstehen so Sachen, die man so Patronage nennen kann. Ja? Also das heißt, du musst irgendwie auch nachweisen, dass du für die AKP stimmst oder so, ja, damit du halt das bisschen an Geldunterstützung kriegst. Sonst würde ich sagen, durch quasi so einen sehr erfolgreichen Diskurs war die AKP fähig, so lange an der Macht zu bleiben, der sich halt aber auch als so Underdog präsentiert hat. Ja, das war es ja eigentlich sehr lang. Man hat gesagt, wir sind alle die Opfer, also jetzt mal so übersetzt, ja, wir sind alle die Opfer dieser kemalistischen, etatistischen, militaristischen Tradition, so, und wir vertreten an der Macht jetzt auch alle Opfer gemeinsam, ja, und ich meine, das sind so Sachen, an die klingen dann so surreal, aber es gibt dann noch so Videos von Erdogan, ja, aus dem Jahr 2002, wo er dann halt auf die Frage, was ist eigentlich mit Lesben und Schwulen, und er sagt, ja, das sind auch meine Staatsbürger, natürlich setze ich mich auch für ihre Rechte ein oder so, ja, solche Sachen. Und also er hat ja tatsächlich quasi versucht, alle Schichten anzusprechen, die entrechtet waren. Und das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das nur die paar wenigen Punkte, wie sie es trotzdem geschafft haben, diese Hegemonie zu erhalten. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch nochmal komplett geändert. Wenn ihr euch die Diskurse der AKP oder so anschaut, spielt ja so etwas wie liberale Tradition, Islam als Ausdruck des wahren Volkes oder so, nicht mehr so groß eine Rolle, sondern sehr viel Staat und Nation tatsächlich wieder. Also ja, wenn man will, die Werkseinstellung der türkischen Republik. Und das würde ich auch sagen, das kann man eigentlich gar nicht so wirklich erklären, wenn man eben nicht weiß, wie dieser Staat entstanden ist. Also da arbeiten gerade Leute miteinander zusammen, ja, der Devlet Bahçeli oder so, ja, das ist so der klassische der Neofaschistenführer, der hat noch vor ein paar Jahren gesagt, ich werde den Erdogan öffentlich hängen, wenn ich an der Macht bin, ja. Das ist bekannt für seine starken Thesen, sage ich mal. Und jetzt ist er halt Bündnispartner mit diesem Typen so, ja. Und das hat halt viel mit dieser Staatstradition auch in der Türkei zu tun, dass wenn es dann um die Einheit des Staates geht, dann doch wieder quasi die Differenzen zumindest für eine bestimmte Zeit zur Seite geschoben werden können. Ich mache noch ein bisschen was zu den Arbeitskämpfen oder Arbeitswiderständen. Es hat, wenn man sich das anschaut, es gibt noch einen Beitrag in dem Buch von Volkan Jarasche, das ist so ein linksradikale Gewerkschaft, würde ich sagen, ja, der natürlich in diesen Kämpfen auch viel besser involviert ist als ich und so. Und der zeichnet dann halt so Wellenbewegungen des Arbeiterinnenwiderstands nach. Du hast am Anfang hast du immer wieder so wellenförmig, wirklich so mit mehreren Tausenden zum Teil ArbeiterInnen gegen die Privatisierungswellen, weil das trifft von Stahl über Energie, Papier, Alkohol- und Tabakproduktion und so, alle möglichen Fabriken. Und da finden erstmal in den ersten paar Jahren große, zum Teil auch spontane eigentlich und nicht gewerkschaftlich organisierte Widerstände dagegen statt. Dann hast du die Krise wirkt sich natürlich auch auf die Türkei aus oder hat sich, also ich meine jetzt die 2008 angefangen hat, 2008 bis 2009, Widerstände gegen Massenentlassungen. Ja, die zum Teil eben auch die Form dann auch so in so Arbeitskämpfen der Türkei eher so, zumindest seit langer Zeit nicht mehr gemacht, ja, Fabrikbesetzungen, individuelle Mahnwachen, ja, das waren vor allem Arbeiterinnen, ja, ja, dass sie sich dann halt vor die Fabrikstore gestellt haben und gesagt haben, ich gehe hier halt nicht weg, solange ich halt nicht eine Abfindung kriege oder wieder an meinen Arbeitsplatz eingestellt werde. Und tatsächlich, wenn man so will, wenn man das so klassifizieren will, eigentlich gegen gelbe Gewerkschaften und Korporatismus, ja, gemischt mit gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist so das, was wir, und dazu habe ich eine Reportage hier drin in dem Buch, was man so den Metallsturm des Jahres 2014 bis 2015 nennt, ja, wo so mal vermutlich so 20 bis 30.000 Metallarbeiter vermutlich,
ja, meistens,
zum Großteil, über die gesamte Westküste quasi verteilt, weitestgehend auch spontan, also wilde gewerkschaftliche Organisationen kommen dann eher später, wilde Streiks im gesamten Metallsektor machen, die zum Großteil auch erfolgreich sind tatsächlich, wo dann auch eine Massenwelle des Verlassens aus der gelben Gewerkschaft, die in diesen Betrieben organisiert war, stattfindet, ja, türkisch in dem Fall. Ja. Was du seit 2016, also seit dem Militärputsch hast, ist einerseits, das war schon davor so, jetzt ist es krasser, dass du, es gibt so bestimmte legale Kniffs und Tricks, womit du halt jeden Streik de facto illegalisieren kannst, ja, weil du sagst, es gefährdet die nationale Ordnung.
Nationale Sicherheit.
Nationale Sicherheit, ja. Das kannst du auch bei einer Glasfabrik sagen. Und dann bist du eigentlich als Streikender verpflichtet, das erstmal bis zum Gericht zu tragen und dann entscheidet vielleicht das Gericht anders oder und dann ist die Streikbewegung eh schon vorbei. Ja, also es wird de facto quasi illegalisiert. Und das wurde schon die ganze Zeit eigentlich genutzt, aber ab dem Ausnahmezustand, der auf den Militärputsch gefolgt ist, nochmal viel krasser. Und Erdogan hatte sich ja auch hingestellt, damals, ich glaube, das war auch 2016, 17 oder so, und der hat bei so einer Tagung des TÜSYAT, diesen Unternehmerverbands, gesprochen und quasi gesagt, ihr beschwert euch die ganze Zeit bei mir über diesen Ausnahmezustand, wir nutzen den Ausnahmezustand, um Streiks zu verhindern. Also, warum beschwert ihr euch bei mir, ja? Dann haben die Streiks aber trotzdem stattgefunden. Ja, es gibt ja dann quasi Arten und Weisen, wie du das quasi umgehen kannst oder so. Ja, Arbeitsverlangsamung, was weiß ich, früher Arbeitsplatz verlassen, später kommen, Fabrikgelände nicht verlassen oder so. Ja, all diese Sachen, die man auch, Arbeitswiderstand, den man auch aus dem Frühkapitalismus, wo es keine Gewerkschaftsrechte gab, kennt, die zum Teil auch erfolgreich waren und die auch mehrere 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen mobilisieren konnten. Ja, also insofern ist die Arbeiterinnenklasse eigentlich als, jetzt mal rein so von diesem Produktionstechnischen her betrachtet, eigentlich relativ aktiv, ja, und wird aber blockiert von einem System, was halt extrem repressiv ist, ja, und auch von einer Gesetzesgrundlage, die dir halt Streiks extrem erschwert, die dir gewerkschaftliche Organisierung extrem erschwert. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Die gewerkschaftliche Organisationsgrad ist so bei 9-10%. Und effektiv aber bei 6%, ja. Also nur 6% der Arbeiterinnen
zahlen Beiträge.
Ja, und beziehungsweise fallen unter Kollektivverträge, ja. Oder Tarifverträge. Frankreich ist ja das Gegenteil, ja. Da hast du ja auch 10% Organisationen, aber 70% effektiv, weil 70% von Tarifverträgen profitieren, und in der Türkei das Gegenteil. Also es profitieren weniger von Tarifverträgen, als gewerkschaftlich organisiert sind, wegen einer sehr eingeschränkten legalen Grundlage, die dir halt auch einfach die Vertretung der Arbeiterin, trotz dass du gewerkschaftlich organisiert bist, versagen kann, ja, an dem jeweiligen Betrieb. Das heißt, da sieht man, finde ich, auch nochmal, dass die Kombination dieses gewerkschaftlichen Kampfes mit dem politischen einfach zwangsläufig ist, wenn du tatsächlich eine Öffnung der gewerkschaftlichen Organisation erreichen willst, weil dir ansonsten die Gesetzesgrundlage und die Politik einfach im Weg steht. So, ich würde das jetzt erstmal dabei belassen und falls es sonst Rückfragen gibt.
Ja.